Moin moin und herzlich willkommen zu unserer 82. Folge von Das nehme ich mal mit. Heute wieder eine besondere Folge und heute auch eine ganz besondere Folge, denn es sind nicht nur Amina und ich hier an den Mikrofonen, sondern wir haben eine Gästin, Monika Heinold. Moin Monika, wie geht's dir?
Moin, eigentlich ganz gut, bisschen stressig zurzeit. Aber ich freue mich auch auf Weihnachten.
Ja, damit es ein bisschen transparent ist, bevor ich gleich Amina frage, wie es ihr geht. Wir nehmen gerade am Dienstag auf und wie ihr euch vorstellen könnt, die Folge kommt am Freitag. Dienstag war Tag der MPK, also ein ganz besonders aufregender und auch intensiver Tag. Amina, wie hast du den bisher erlebt?
Den Tag?
Ja.
Ganz gut eigentlich soweit. Also ihr beiden seid ja bei den Sitzungen gerade mit dabei, Kabinettssitzung zur MPK, für die, die nicht wissen, was es bedeutet, Ministerpräsidentinnenkonferenz. Ich hatte Interview und ein paar Sitzungen und das war alles entspannt. Ich glaube, ihr seid in einem größeren Stress heute.
Ja, aber wir sind alle gesellschaftlich in einem gemeinsamen Stress, abgesehen auch von Corona, und zwar Weihnachten. Wie ist diese letzte Woche vor der Weihnachtspause für dich, Monika?
Eigentlich ist es so eine Woche, wo die letzten Dinge noch gemacht werden und dann geht es ab in den Urlaub. Diesmal ist es anders, weil einfach die Situation auf Bundesebene sehr unklar ist, was heute passiert in dem Gespräch zwischen den Ländern und dem Bund. Da ist viel Aufgeregtheit. Und insofern war das Schöne heute Morgen, dass die Innenministerin mich zum Frühstück eingeladen hat.
Ach, wie nett.
Und wir von 9 bis 10 ein Frauenfrühstück hatten. Frauen in Führung, beide ja in verantwortungsvollen Jobs, die sehr männlich geprägt sind, in wie Finanzen. Und das war ein toller Start.
Und bei dir, Amina, wie ist deine Weihnachtszeit zurzeit?
Ich mag Weihnachten ja gar nicht.
Ja.
Also nicht das Fest an sich, aber mich nervt der ganze Stress davor. Und ich habe mich ehrlich gesagt bis so gefühlt letzte Woche noch gar nicht so richtig intensiv mit Weihnachten auseinandergesetzt. Und jetzt sage ich mal, die Stimmung ist angespannt im Hause Touré, aber ich will das gar nicht weiter vertiefen. Und ich hoffe, dass sich alle noch beruhigen bis Freitag.
Ja, genau. Ist ja ausreichend Zeit und auch diese Anspannung gehört dazu. Monika, du hast eben schon, wir haben ja hier eine spezielle Situation. Also ihr werdet auf den Bildern, die wir bei Social Media hochladen, auch das Setting sehen. Ich sitze den beiden Spitzenkandidatinnen hier gegenüber. Es ist deswegen eigentlich eine ganz andere Interviewlage als in den letzten Wochen. Ich sehe mich hier tatsächlich jetzt mehr so in der Aufgabe, die Fragen zu stellen.
Auch kritische, und auch bitte.
Ganz kritische Fragen zu stellen. Und Monika hat ja ihren Namen schon genannt, hat auch schon durchscheinen lassen, welchen Bereich sie so behandelt, als Finanzministerin relativ offensichtlich. Aber wie tickt der Mensch hinter Monika Heinold? Das interessiert mich so in so einer Johannes B. Kerner Art. Wie würdest du dich in 3 Worten beschreiben?
Ich bin im Grundsatz ruhig, sehr aufmerksam und ambitioniert.
Ich würde noch was Viertes dazu sagen.
Ja.
Sehr lustig.
Ja.
Du bist ein sehr humorvoller Mensch und ich lache sehr viel mit dir. Und das finde ich sehr, sehr cool.
Wie wichtig findet ihr Humor in der Politik?
Extrem wichtig. Also ich mag gar nicht die Menschen, die nur ernst sind und dann noch jeden Spaß missverstehen. Das finde ich sehr anstrengend.
Ja, voll.
Ich finde, es ist manchmal auch echt notwendig, um so eine Distanz zu einigen Themen hinzubekommen und irgendwie da auch mal etwas aus einer anderen Perspektive zu betrachten, wenn man da mit Humor, klar, bietet sich nicht bei jedem Thema an, offensichtlich, aber es gibt genug Dinge, die einfach auch witzig sind im
Voll.
Alltag.
Und ich finde halt auch gerade, wenn man checkt, in was für einem Setting man unterwegs ist, also wenn wir in so ganz grünen internen Runden sind und wir sind uns alle im Klaren darüber, wie dramatisch eine Lage ist oder wie doll ein Thema gelöst werden muss und so weiter, aber man trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, einen lockeren Spruch hat, da wo irgendjemand mal was sagt und die Stimmung aufgelockert wird, dann finde ich, tut es gut, weil das verliert nicht an Ernsthaftigkeit. Ein Unterschied ist, finde ich, und so eine Situation, da muss ich gerade drüber nachdenken, hatte ich bei den Koalitionsverhandlungen, da wo ein Mensch in diesen Verhandlungen, ich werde das nicht weiter vertiefen, einen sehr unpassenden Witz gemacht hat, der nicht lustig war und der wirklich daneben war und auch wirklich auf die Verhandlungssituation geschlagen ist. Und da ist Humor in der Politik dann eher nicht so angebracht, vor allem wenn man sich erst seit 3 Tagen kennt und gerade einen Plan
schmiedet. Achso, in Berliner war das.
Ja, jetzt, ja, in Berlin bei den Koalitionsverhandlungen und für die nächsten 4 Jahre irgendwie einen Fahrplan formulieren möchte, dann kommt Humor manchmal
nicht. Ja, so Kontext gut. Ist einfach wichtig. Aber was würdet ihr sagen, wie wichtig ist Humor auch in der Rhetorik? Weil das ist etwas, was ihr beide gerne macht, auch mal in einer angespannten Situation, dann die Situation zu entschärfen, aber gleichzeitig auch schlagfertig zu sein durch Humor.
Ich finde das wichtig, weil wir ja sehr viel Ernsthaftigkeit im Alltag haben und auch Ernsthaftigkeit natürlich brauchen, viele schwierige Entscheidungen treffen. Aber wenn der Spaß am Tun verloren geht oder wenn die Leichtigkeit ganz weg ist, dann wird es anstrengender. Und wir sind ja nun alle Individuen und jeder sieht auch beim anderen Dinge, wo wir sagen, oh, finde ich gut, finde ich nicht so gut. Und wenn man das so ein bisschen nett formuliert, auch mal spaßig erwähnen kann, dann lockert es einfach auf und macht die Dinge auch ein bisschen leichter.
Ja, voll.
Monika, wie war, es interessiert mich auch persönlich sehr und wir haben ja viele Fragen auch vorbereitet, so aus dem Team bekommen, wie war dein Weg eigentlich in die Finanzpolitik? Und warum Finanzen?
Ja, es war so, als ich meine Weltreise gemacht habe in jungen Jahren und dann zurückgekommen bin, habe ich gesagt, okay, ich will nicht auswandern. War damals so die Zeit, wo viele von uns auswandern wollten. Ich war 3 Monate auch in Neuseeland.
Welches Jahr war das?
Das war 78, 79, sowas. Ich war Anfang 20. Und dann bin ich zurückgekommen und hab 3 Entscheidungen getroffen. Erstens nicht auswandern, sondern in Deutschland wohnen. Wir waren ja noch so eine Generation, Deutschland fahren oder so, das ging alles gar nicht. Mhm. War sehr distanziert.
Dem schließe ich mich bis heute an.
Dann habe ich, der Schock kommt, wenn die Kinder da sind und sich Deutschlands T-Shirts zu Fußball
hatte ich natürlich
Weltmeisterschaft
auch.
Wünschen. Ja, hatte ich auch. Genau, das ist für die Eltern dann der,
haben wir alle getragen,
der Realitätstest. Ja. Die zweite Entscheidung war, ich möchte Kinder haben und dann in Folge auch, ich möchte mich engagieren. Und da war natürlich klar, Grüne Partei, Anti-Atomkraft-Bewegung. Und dann habe ich gedacht, mach's mal so ein bisschen im Ortsverband mit. Wollte nie auf Kreisebene, wollte nicht so viel Auto fahren. Ich fahre halt einfach bis heute nicht so gerne Auto. Und durch die harte Quote hatten die Männer ein hohes Interesse, dass wir Frauen auf die Liste gehen für den Kreistag. Und irgendwann hatten die mich dann soweit, ich habe gesagt, okay. Und dann war ich im Kreistag, bin natürlich sofort in die Sozialpolitik gegangen, weil ich ja Erzieherin bin, da in den Bereichen ja auch gearbeitet habe immer und da mein sozialpolitisches Herz eben auch für Gerechtigkeit schlägt und habe dann festgestellt, dass das aus meiner Sicht nicht fair lief, weil im sozialen Bereich waren sich immer alle sehr einig über die Parteigrenzen hinweg, was denn alles Gutes zu tun war. Und dann kamen wir zu den Finanzern und die waren sich auch sehr einig, dass das alles nicht geht. Und dann habe ich gesagt, stopp, wenn ich was erreichen will, gehe ich in die Finanzpolitik. Und da Mathe immer mein Lieblingsfach war, ergab sich das so im Kreistag. Und als ich dann in den Landtag gekommen bin, wir waren ja vorher gar nicht im Landtag als Grüne, außer parlamentarische Opposition. 1996 kam in den Landtag in Regierungsverantwortung und die Männer wurden irgendwie was. Umweltminister, Staatssekretär. Und da war dieser eine Moment, wo der Finanzbereich, den Männer sich ja sonst sehr schnell so vorziehen, frei war. Und dann war da eine mutige Monika, die nicht so viel kannte von Landespolitik, aber sagte, ich möchte Finanzen machen. Und dann habe ich festgestellt, das ist total mein Ding und ich kann da einfach so viel gestalten, dass ich es nicht mehr losgelassen habe.
Voll cool.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Was würdest du sagen, du hast jetzt ja gerade schon angesprochen, so Kreistag, dann kamst du in den Landtag, hast ja auch im Landtag unterschiedliche Positionen auch darüber hinaus noch bezogen und dann eben jetzt Finanzministerin, stellvertretende Ministerpräsidentin. Was war so deine Lieblingsposition mit Blick auf all die Jahre, du warst ja auch mal im Petitionsausschuss, haben wir neulich erfahren.
Ja.
Was würdest du sagen, ist deine Lieblingsposition?
Also ich war wirklich mit Herzblut parlamentarische Geschäftsführerin, dies organisieren, für viel zuständig sein, gucken, dass es klappt, dass alle mit dabei sind. Da kommt immer so die Erzieherin ein bisschen durch, die immer mal durchzählt, ob alle noch da sind. Und dass es allen irgendwie dich, gut geht auch, ne? So dies alles im Blick haben. Es funktioniert nur, wenn wir zusammenbleiben. Aber ich muss sagen, noch lieber bin ich Finanzministerin.
Und noch lieber ist sie nächstes Jahr Ministerpräsidentin.
Das ist ihre Überleitung, ja.
Bin auch gerne stellvertretende Ministerpräsidentin. Ja. Das finde ich auch schön, fürs Land wirklich eben auch auftreten und sprechen zu dürfen. Aber auch mit dieser Ernsthaftigkeit, mit der Verantwortung, aber eben neben der Ernsthaftigkeit auch die Freude am Tun. So, und das auch vermitteln.
Und jetzt mit Blick, Amina hat es gerade schon angesprochen, wir haben im nächsten Jahr hier in Schleswig-Holstein Landtagswahlen am 8. Mai. Wir gehen auf alles mit einem Spitzenduo aus Monika Heinold und Aminata Touré und wollen die Staatskanzlei erreichen und wollen Ministerpräsidentin werden. Nun hast du ja über all die Jahre einen guten Blick auch auf dieses Amt gewonnen. Was ist das, was dieses Amt für dich ausmacht? Was macht eine gute Ministerpräsidentin dann auch aus?
Die Verantwortung einer Ministerpräsidentin ist ja tatsächlich auf der einen Seite alles im Blick haben, damit die Gesellschaft zusammenbleibt, aber auf der anderen Seite natürlich auch ambitioniert Ziele vorgeben. Ich möchte ja nicht Ministerpräsidentin werden, um Ministerpräsidentin zu sein, mit einem schönen Blick auf die Förde. Den habe ich von meinem Balkon im Finanzministerium noch ein bisschen besser jetzt. Sondern ich möchte das ja machen, weil ich glaube, dass unser Land tatsächlich mit Dynamik weiter vorankommen muss bei der Frage Klimaschutz, den Klimawandel bremsen, so gut es geht. Und parallel dazu ja sehen muss, dass die Gesellschaft zusammenbleibt. Und diese beiden Ziele, das bin ich seit vielen Jahrzehnten. Und da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ich da aus der Staatskanzlei noch mehr Steuerungsmöglichkeiten habe und noch mehr unser Land gemeinsam mit allen nach vorne bringen kann. Und das reizt mich.
Ihr arbeitet, Amina, jetzt ja extrem viel zusammen. Mhm. Insbesondere jetzt auch mit Blick auf den Wahlkampf, mit Blick auf die gemeinsame Spitzenkandidatur. Was bedeutet das für dich und wie hat sich so die Zusammenarbeit dadurch auch verändert und wie ist das so?
Wie ist das so? Also erstmal ist man ja am Anfang voll viel am Plan auch, ne, und am Gucken und auch sich am Einfinden sozusagen, wie man auch eine Dynamik hinbekommt. So, wir haben mit Platz 1 Monika, die Ministerpräsidentin werden wird, so, und dass das erklärte Ziel ist, und als Doppelspitze ich daneben sozusagen, die aber auch sozusagen politischen Anspruch formuliert, wir wollen stärkste Kraft werden, um neben den Themen, die Monika benannt hat, von Klimaschutz, aber auch gesellschaftlicher Zusammenhalt, sozialpolitische Fragen anzugehen und viele andere Sachen. Und da muss man sich erstmal einfinden sozusagen in diese Rolle. Ich mache das jetzt zum ersten Mal, so eine Spitzenkandidatur. Monika hat das ja schon mal gemacht. Und ich habe es damals vor 5 Jahren ja auch so aus der Nähe sehr beobachten können, weil ich damals Beisitzerin im Landesvorstand war, als Monika sozusagen anfangs alleinige Spitzenkandidatin war und dann nachher mit Robert im Duo. Und jetzt so sozusagen aus der Rolle heraus selber finde ich es cool, die Möglichkeiten, die man hat, es einfach so zu gestalten, wie man Bock drauf hat. Wenn man sich sonst sowas anguckt, so ein Wahlkampf, denkt man ja auch so ein bisschen, oh, wenn ich das machen würde, würde ich so und so machen. So. Mhm. Und das finde ich ist irgendwie ganz cool, dass man diese Gestaltungsmöglichkeit hat. Und ich glaube, dass wir bislang, zumindest der Eindruck, den ich habe, eine ganz gute Dynamik gefunden haben. Also das ist eben, deswegen meinte ich es am Anfang auch, ich finde, dass Monika eine sehr humorvolle Person ist. Und ich glaube, dass das halt voll nicht egal ist, weil so ein Wahlkampf wird anstrengend, ist es aus jeder Rolle heraus und geschweige denn, wenn man in so einem Spitzenduo unterwegs ist. Und wenn man dabei den Humor nicht verliert und trotzdem weiß, in welche Richtung man läuft, so, das ist, glaube ich, irgendwie schon voll wichtig.
Ich glaube auch, dass dabei wirklich die gemeinsame Richtung, also natürlich kann man sagen, die gemeinsame Richtung ist grüne Politik. Das ist aber sehr, sehr vage und ich glaube, das, was wirklich hilft, ist das, was ihr jetzt auch beide fokussiert habt, diese Frage von gesellschaftlichem Zusammenhalt, sozialpolitischen Fragen, Fragen auch des Ermöglichens, dass man sich da dann auch in den Details einig wird und irgendwie so daraus auch ein gemeinsames Projekt wird, was auch jeweils ein persönliches Projekt ist, weil ja nur so auch, ist mein Eindruck, der richtige Drive und die Motivation und die Begeisterung auch im Alltag erhalten bleibt, weil die nächsten Monate
werden anstrengend,
total. Werden sehr brutal. Während ich hier schön in Kiel mich an die Wochenmarktstände
du kannst
stelle,
schön zurücklehnen.
Ich muss ja nicht mal aufs Fahrrad steigen, ich mache das zu Fuß, ne? Da seid ihr natürlich im ganzen Land unterwegs.
Ich verspreche dir eins, Lasse, du wirst nicht nur in Kiel Wahlkampf machen müssen, sondern auch im ganzen Land. Da werden Monika und ich dich ein, zwei Mal anrufen und auch mal drum bitten. Aber was ich nochmal sagen wollte zu Gemeinsamkeiten, was ich sehr interessant und lustig finde, manchmal wahrscheinlich auch zur Verzweiflung unseres Landesvorstandes, ist, dass Monika und ich auch, glaube ich, eine ähnliche Art und Weise auf bestimmte Dinge und was die Wahlkampfplanung angeht und so weiter blicken. Und wir haben eine sehr direkte Art, das zu formulieren. Ja. Und ich, das finden wir scheiße. So, und zwar unabgesprochen. Und das finden wir großartig oder so und so. Die Motive finden wir toll oder das finden wir in Ordnung und so weiter. Aber ich glaube halt auch, selbst wenn das vielleicht manchmal ein bisschen überfordernd dann in dem Moment ist, langfristig ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man zwei Leute hat, die sehr bestimmt wissen, was sie wollen. So.
Und das auch in kurze Worte fassen. Ja. Manchmal bin ich dann noch ein bisschen diplomatischer und dann schlägt Aminata zu.
Wir haben auch manchmal die Rolle andersrum, das kann ich dir versprechen.
Ja, aber ich finde, ganz wichtig dabei ist, dass man dann aber nicht nachtragend ist. Nee. Also ich finde, ich bin totaler Fan davon, wenn es so dieses Klischeebild von Kommunikation in der Großküche, mhm, einmal sehr klar sagen, was, mhm, ist los, mhm, aber danach dann auch einfach weitermachen und, mhm, das Menü zu Ende bringen. So. Mhm. Und das ist etwas, was dann manchmal kurz kommt, finde, mhm, ich, jetzt nicht bei euch, aber, mhm, grundsätzlich, ich finde es immer wichtig, einmal klar sagen, auch ehrlich, mhm, sagen, auch meinetwegen hart sagen, was Phase ist, mhm, aber danach dann auch echt gut weitermachen, ja, können.
Ja, ich, ne, kann mich auch gut entschuldigen, das finde, ja, ich auch wichtig. Ja. Also, oh ja, wenn zu viel Salz in der Suppe ist und ich habe es reingetan, dann muss ich das auch sagen können. So, ja. Und das, ja, ist ganz wichtig.
Da kommen wir eigentlich direkt zu einem nächsten guten Punkt. Wir haben nämlich, Amina und ich haben diesen Podcast, ja, das nehme ich mal mit, genannt. Und dann ist uns aber aufgefallen, wir wollen ja nicht nur Dinge mitnehmen, sondern auch mitteilen. Und deswegen haben wir noch eine Kategorie entwickelt, die heißt, das gebe ich mal mit, wo wir so Ratschläge und Tipps, mhm, aus unserer, super, langjährigen Erfahrung all den Menschen mitgeben. Und ungefragt, die Fragen sind immer überraschend auch für uns. Und deswegen kommen wir jetzt zu, das gebe ich mal mit. Und die Frage lautet, wie ist der beste Ratschlag, den ihr auf eurem politischen Weg bekommen habt und welchen würdet ihr gerne weitergeben? Fällt euch da spontan,
ja, tatsächlich,
was ein?
Und es passt sehr gut in diese Folge hinein. Das ist tatsächlich ganz lustig. Als wir 2017 ja, die Liste aufgestellt haben für den Landtag, da hatten wir so eine Sitzung mit der Grünen Jugend in Neumünster. Da waren wir beide ja sozusagen das Spitzenduo für die Grüne Jugend für die Landtagswahl. Und haben wir Monika eingeladen und haben da zusammengesessen und sie hat uns von ihren Erfahrungen erzählt. Und dann fragte jemand in der Runde, stimmt, gibt es einen Tipp, Monika, den du an die beiden geben könntest? Ja. Und da hat Monika gesagt, sucht euch Freunde außerhalb des politischen Betriebs. So, und behaltet die auch bei. So, weil irgendwann ist das Ganze vorbei und einen Tag später ruft euch niemand mehr an und ihr seid sozusagen nicht mal der wichtige Mensch, der ihr wart. Und ich muss sagen, an den Ratschlag habe ich sehr oft gedacht, weil ich das total richtig, mhm, und sinnvoll finde, weil dahinter steckt ja noch mehr. Es ist ja nicht nur Freundinnen außerhalb haben, man kann auch Freundinnen innerhalb haben, das ist, glaube ich, überhaupt nicht das Ding. Aber diese Rolle, sich immer zu vergegenwärtigen, dass es eine Rolle ist, die man bekommt und die auch endet mit dem Tag, an dem man diese Verantwortung nicht mehr hat. Und wenn man sich das nicht vor Augen führt, dann wächst man mit der Rolle so doll zusammen, dass man glaubt, man ist die Rolle. Man ist einfach wichtig geboren, so, und man, mhm, ist gerufen worden. Und das ist, glaube ich, total gefährlich, wenn man in sowas abdriftet. Und deswegen finde ich, ist das ein Ratschlag, den man jeder Person gut mitgeben kann, die irgendwie in Verantwortung, gerade in politischer Verantwortung ist. Und den habe ich mir oft hervorgerufen.
Genau, mitgeben würde ich auch, dass es notwendig ist, sich immer wieder zu erden. Mhm. Also ich merke, dass ich gehe ja morgens, auch wenn es irgend geht, zu Fuß zur Arbeit. Mhm. Aber dieses normal unterwegs sein, mhm, und eben nicht, ich werde ja sonst den ganzen Tag durchgesteuert, mhm, immer betreut, ich sag mal, betreutes Arbeiten, mhm, immer betreut, immer durchgesteuert, mir wird gesagt, jetzt ist Zeit zum Essen, jetzt kannst du noch mal kurz um die Ecke, jetzt ist dies, jetzt ist das, voll durchgesteuert. Und wenn irgendwas nicht läuft, kann ich im Grundsatz sagen, wo ist denn mein Mäppchen, wer, mhm, wo ist die Organisation, ja, und so. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass du trotzdem Punkte findest, wo du dich erdest und eine normale Beziehung wieder zum Alltag hast. Das klingt, mhm, ein bisschen komisch, aber das ist einfach wichtig, sich, mhm, mit normalen Menschen unterhalten. Und das knüpft dann eben an, mhm, daran, was Aminata sagt. Wenn du dich nur in diesem Politikerinnenkreis bewegst, ist es nicht gut, weil, mhm, das verklärt auch die Sichtweise. Ich hatte es gibt so ein paar Schlüsselerlebnisse. Mhm. Ich hatte so eine Woche, da war wieder ganz viel und ich dachte irgendwie auch, ich bin ganz wichtig und ich war in allen Medien und dachte, wow. Mhm. So, und dann Donnerstag, Freitag, ich treffe meine Freundin zum Mittagessen, wir gehen hier in der Förde längs, wollen uns ein Fischbrötchen holen. Sagt sie, Mensch, sagt sie, Monika, so lange nichts mehr von dir gehört. Und dachte ich, ja, okay, ja, das sind, ja, die beiden Welten. Und, ja, das ist dieses sich erden und, mhm, sich immer wieder bewusst machen, wo stehe ich eigentlich, was, mhm, mache ich eigentlich und warum mache ich es eigentlich? Mhm. Das Ganze ist ja kein Selbstzweck.
Ja, man schätzt sich da, finde ich, also das, ohne, ich finde ganz wichtig, dieses Ding von wegen, wenn dieses Amt vorbei ist, ganz viel Interesse, mhm, besteht einfach am Amt, nicht an der Person. Mhm. Fertig aus, dann endet, mhm, das auch. Und auch, man hat dann irgendwie das Gefühl, ja, man wird erkannt und dann ist man bestimmt auch bekannt. Aber das, mhm, ist halt absolut nicht der Fall. Man ist in den Räumen, in denen man ist, kennen einen in der Regel die Leute und, mhm, wissen auch, was man da gerade macht. Aber man ist einfach in so vielen Räumen nicht. Mhm. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr gesund ist, immer wieder zu reflektieren, dass auch so die ganzen Schmeicheleien, die mit solchen Jobs einhergehen, auch einfach sehr stark am Job und nicht, weil, mhm, man so toll ist, ja, hängen. Ich möchte auch etwas...
Darf ich trotzdem noch, ja, was fragen? Gibt gibt es auch einen Ratscher, kannst du dich daran, also an euch beide, weil ihr das nicht beantwortet habt, die Frage, die du gestellt hast. Okay, ich dachte, ich frage Monika nochmal vorweg, weil sie jetzt was mitgegeben hat, aber ob du dich auch noch daran erinnern kannst in den letzten Jahren, so eine Person, die dir irgendwas mitgegeben hat, da wo du oft so zurück dran denkst?
Oder so ein Ratschlag.
Ja. Also im Grunde war das bei einer meiner ersten Listenkandidaturen, dass jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du hast jetzt dreimal verloren, mach dir nichts draus, versuch es weiter, es interessiert später keinen mehr. Mhm. Ja. Also dieses Durchhalten und nicht aufgeben und sich nicht frustrieren lassen und nicht glauben, dass jetzt das Allerschlimmste und alles Wichtigste ist, wenn es eben mal den Schritt nicht weitergegangen ist, den du dir gewünscht hast. Mhm. Und das gehört ja bei uns auch dazu.
Oh ja, können wir beide ein Lied von singen? Ja. Wir hatten beide auch schon diese Erfahrungen insofern.
Das wurde wichtig. Vor zwei Wochen, das ist ganz lustig, dass du das sagst, vor zwei Wochen auf dem Listenparteitag habe ich diesen Satz auch ständig überall gehört. Ja. Es ist nicht schlimm, wenn du verlierst so, ne? Und mach weiter. Und so. Aber was war denn dein
Punkt? Ist auch so. Ich würde auch etwas teilen. Also ich arbeite jetzt ja mit Monika seit fast 5 Jahren sehr, sehr viel zusammen durch den finanzpolitischen Bereich. Wir treffen uns irgendwie jede Woche vom Facharbeitskreis Finanzen und das ging ja eigentlich los in den Koalitionsverhandlungen und möchte einen Ratschlag teilen, auf den du mit Sicherheit kein Copyright hast, weil der von vielen gehört, aber ich habe ihn von dir das erste Mal gehört und war für die Koalitionsverhandlungen hier wichtig, dieses klassische, wer schreibt, der bleibt, immer gut vorbereitet sein, sich immer mit allen Dingen auseinandersetzen, nicht auf die leichte Schuld, das hängt für mich mit diesem, wer schreibt, der bleibt zusammen, die Situation ernst nehmen und dann fühlt man sich am wohlsten, wenn man so gut wie möglich vorbereitet ist. Und das ist etwas, was ich in den Koalitionsverhandlungen sehr intensiv gemerkt habe, wo es, glaube ich, auch echt fast bis heute einer der lehrreichsten Zeiten für mich war. Und ich muss auch ganz klar sagen, dass ich davon die am meisten gelernt habe bisher in meiner Laufbahn. Und das ist etwas, was ich mir auch so als Arbeitsethos irgendwie mitgenommen habe. Bereite dich vor, sei gut vorbereitet. Erstens machen die Sitzungen dann mehr Spaß und zweitens wird das Ergebnis deutlich, deutlich besser. Und das ist einfach irgendwie Teil der Jobbeschreibung. Und dann lieber selber den Text vorbereitet haben und alle anderen arbeiten am eigenen Text, als dass du am Text von einem anderen arbeitest.
Und ist jetzt natürlich nicht so klug, dass du das an einem öffentlichen Podcast sagst, wo möglicherweise auch andere Parteien zuhören.
Ich weiß, dass die anderen danke, zuhören.
Danke, dass unsere Verhandlungsstrategie
aber am Ende des Tages schreiben die ja doch nichts. Und da muss man nur dafür sorgen, dass man am Ende doch irgendwie hinkriegt, dass am eigenen Text gearbeitet wird. Aber das ist ja nun etwas, was auch nicht irgendwie so singulär ist. Ich glaube, es ist sehr selbsterklärend, dass es sinnvoll ist, sehr gut vorbereitet zu sein, ohne sich dabei kirre zu machen. Das ist auch klar, ne? Aber das würde ich auf jeden Fall mitgeben. Gut vorbereitet sein nimmt einen viele, viele Sorgen.
Grundsätzlich im Leben. Gilt ja nicht nur für den Bereich.
Dann kommen wir noch zu weiteren Fragestellungen.
Ja, das ist du sitzt hier wirklich wie so ein Journalist. Ja, das ist wirklich interessant.
Wollte ich ja auch gerne mal werden.
Ich weiß. Darüber musste ich auch nachdenken, dass du hier auch wirklich so sitzt wie in der Rolle, in der du eigentlich unterwegs sein wolltest, als Journalist.
Aber das ist ja auch noch nicht zu spät. Ja.
Nee.
Also, nee, ist ja jung.
Mal schauen, wie die Landtagswahl läuft. Das hängt an euch.
Ich finde, dass du die Verantwortung sehr auf uns abwälzt. Also es ist so, wir haben gesagt, wir machen hier das Spitzenduo, aber wir sind am Ende des Tages ein Team und du wirst auch
ran müssen. Auch ein Ratschlag im Sinne der letzten Kategorie. Die Verantwortung immer wie im Mediamarkt, immer nicht meine Abteilung, immer zu den anderen geben, bloß nichts annehmen,
aber
bloß
nichts
selber klären. Aber
wenn wir Platz 4 nicht holen, Aminata, dann müssen wir beide auch was falsch gemacht haben.
Ja. Erzählt mal was von eurer Verkündung der Spitzenkandidatur. Das war ja wirklich in einer sehr troubligen Zeit, mitten in den Koalitionsverhandlungen in Berlin. Wir alle drei waren in den Koalitionsverhandlungen am Verhandeln. Wie war das für euch auch? Wir haben von Amina da schon ein bisschen die Perspektive auch im Podcast gehört. Wie hast du das wahrgenommen, Monika?
Ja, es ging ja immer hin und her. Es war ja extrem schwer, einen Termin zu finden. Er wurde dreimal verschoben. Und nie gab es den richtigen Zeitpunkt und eigentlich sollte es ja ganz groß und ein anderer Ort und ganz besonders. Und zum Schluss endeten wir in der Normalität, irgendwie zwischen Tür und Angel in Kiel, 3 Meter neben meinem Ministerium. Und trotzdem war es ein sehr schöner und sehr besonderer Moment. Ich fand, dass wir beide gut vorbereitet waren, auch auf diese spontane Situation, die es ja letztendlich war. Es war ziemlich grandios, dass wir nun gerade vorher ja auch unser Shooting hatten und noch, glaube ich, so in so einer gemeinsamen Stimmungslage auch waren. Und ich finde, es hat richtig Spaß gemacht. Und es war für mich auch eine Erleichterung, zu zweit zu sein.
Ja,
also ich habe ja letztes Mal die Spitzenkandidatur bewusst auch alleine gemacht, weil ich gesagt hatte, wir hatten vorher einen Robert alleine und jetzt muss es auch möglich sein, dass eine Frau das mal alleine macht, zumal es ja nicht zwingend ein Duo gab. Und so wie ich es letztes Mal gerne alleine auch wollte und gesagt habe, das ist jetzt das richtige Setting, auch um durchzudrängen, ist es diesmal genau das richtige Setting, zu zweit zu sein. Und es entlastet natürlich
auch. Ja, voll, voll. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich ja auch so eine grundsätzliche Frage, die wir als Grüne ja auch immer wieder diskutieren. Ne? Diese Frage von Doppelspitzen zu haben in der Parteiführung, aber auch in Fraktionen und so weiter und so fort. Ich finde, politische Verantwortung zu tragen, ist halt nicht easy. So, also das merken wir als Abgeordnete, das merkt man, wenn man in einem Regierungsamt ist, das merkt man grundsätzlich jeden Tag, du trägst einfach immer viel Verantwortung. Und am Ende des Tages ist es immer dein Gesicht und es ist dein Arsch, der aus dem Fenster hängt. So, ne? Wenn irgendwas gut läuft oder schlecht läuft. Und wenn man da weiß, man teilt sich Verantwortung. Jeder hat aber auch seine Rolle in dem Ganzen so und man kann sich trotzdem absprechen, man kann trotzdem die Richtung mit formulieren. Das ist schon nochmal was anderes, finde ich, weil ich finde auch dieses Bild, das oft von Politik gezeichnet wird, dass Einzelne Verantwortung tragen und der Rest sozusagen hört nur her. Das stimmt ja grundsätzlich auch nicht. Wir merken das ja im politischen Alltag. Alles wird immer, sei es Vorbereitungsrunden, die wir haben, sei es irgendwie eine grüne Lage, sag ich mal, oder eine Fraktionssitzung oder eine Jamaika-Runde, da wo die Regierung Leute dann zusammensitzen mit den Parteileuten. Also überall wird politische Verantwortung gemeinsam getragen. Aber von außen wird es, glaube ich, so wahrgenommen, ein Bundesland regiert einen Ministerpräsident alleine. So. Und die Verantwortung ist geteilt und ich finde, wenn sie auch sichtbar nach außen geteilt ist, dann kannst du sie innen wie nach außen auch genauso empfinden.
Ich glaube, dafür ist aber total wichtig, dass man sich gegenseitig vertraut.
Ja.
Und ich kenne jetzt ja Amina seit sehr vielen Jahren und haben viel zusammengearbeitet. Ich habe sogar mal für Monika gearbeitet. kurze Zeit vor.
Geholfen. Ja,
das war auch sehr spannend und was mir wirklich, und das passt auch zu dem, was ich eben gesagt hatte, aufgefallen, ihr seid beide extrem in eurem Bedürfnis auch der Vorbereitung. Also ihr seid beide Leute, die wirklich vorher wissen wollen, was erwartet einen. Also natürlich auch immer Spontaneität macht Spaß und so weiter, aber wenn es geht, will man vorbereitet sein. Mhm. Ist das etwas, wo ihr sagen würdet, dass das auch wichtig ist in der Zusammenarbeit, weil so irgendwie Vertrauen entsteht?
Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass wir absolut konkurrenzlos das machen.
Stimmt.
Du hast ja meist, wenn du Teams hast, auch will die eine wichtiger sein oder der andere oder wer redet als zuerst oder zu zweit oder mehr oder weniger. Und bei uns ist ja null Konkurrenz im Spiel. Ich bin meinen Weg gegangen. Wenn ich jetzt noch Ministerpräsidentin wäre, würde es gut für unser Land. Aminata ist Teile ihres Weges gegangen. Das ist, glaube ich, noch kann noch ganz viel kommen, aber es gibt überhaupt keinen Grund, in der Konkurrenz zueinander zu sein. Und das ist natürlich ein Privileg und dann kann natürlich auch Vertrauen entstehen und Vertrauen da sein. Und diese Gründlichkeit der Vorbereitung liegt, glaube ich, auch daran, dass wir Frauen sind, weil Frauen sich ja immer doppelt und dreifach beweisen müssen. Wir sehen das ja gerade bei Annalena. Das hätte man mit einem Mann in ihrem Alter und mit ihrer Erfahrung nie so gemacht, diese medial harsche Kritik bis zur Unterstellung, dass sie eigentlich gar kein Englisch kann, obwohl sie 2 Jahre in London studiert hat. Und dieses Vorbereitetsein hat schon was damit zu tun, dass du als Frau dich einfach darauf einstellen müsst, dass du härter behandelt wirst oder härter geurteilt wird.
Ja. Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass das 100% so ein Ding ist, dass man einfach sich sozusagen auf Eventualitäten vorbereiten möchte und das, was abgefragt wird sowieso oder das Setting, in dem man unterwegs ist und wenn dann sozusagen Dinge passieren, auf die man nicht vorbereitet ist, weil man das nicht vorbereiten konnte, dann ist das so, aber dass man vom Grundsatz her weiß, okay, ich bin bei einem Termin, da geht es um Klimaschutz und ich habe mich aber nicht darauf vorbereitet, sondern bin eigentlich auf einem wohnungspolitischen Film unterwegs, so, das würde einem nicht passieren, weil man weiß, es werden andere Maßstäbe eingesetzt. So, und das ist, glaube ich, etwas, was ganz oft viel zu wenig diskutiert oder hinterleuchtet wird. Ne? Warum Leute oder warum viele Frauen sich auch nicht trauen, in diese Bereiche reinzugehen, weil sie halt auch sehen, wie geht man mit Frauen in solchen Bereichen um. So, ne? Und man kennt das bei vielen Kollegen oder Kolleginnen, also Kollegen, dass man denkt, so krass, du bist hier jetzt echt zu diesem Interview gekommen und hast keine einzige Frage vorbereitet.
Ja, und ich, also viele Männer können das halt, solche Situationen dann auch viel einfacher, habe ich den Eindruck, durch irgendwelche Kumpeligkeit zukleistern, auch bei Reden. Und ich habe mir das auch gedacht, wo du das Beispiel mit Anna Annalena genannt hattest, mit irgendwie akzentfreiem Englisch sprechen. Christian Lindner hat in der gleichen Woche auch ein Interview gegeben. Das war kein bisschen besser, keiner hat es kommentiert. Ein Wolfgang Kubicki kann sich in eine Weltdiskussion, also vom Fernsehsender Welt, in eine Diskussion setzen mit Luisa Neubauer, einer der Stimmen für Klimagerechtigkeit, und die ganze Zeit vom 1,5%-Ziel sprechen, und keiner sagt da was drüber. Armin Laschet kann sagen, der Steuerfreibetrag im Jahr, eine Woche vor der Wahl, liegt bei 16.000 Euro. Keiner sagt etwas darüber. Also die Bewertungsgrundlagen sind da einfach komplett andere, und da hat sich auch wenig irgendwie getan in dieser Ungleichbewertung, die dann sehr oft ist.
Ja, weil diese Art und Weise, so eine Kumpeligkeit, wie jetzt ein Kubicki sich in eine Talkshow zu setzen, wenn ich das machen würde, das wäre das letzte Mal, dass ich in eine Talkshow eingeladen werden würde. So, ne? Und das ist halt, das gehört halt sozusagen mit dazu, aber es ist halt auch so, ich will das auch nicht missen, muss ich sagen. Also ich will auch nicht, dass eine Politik sich dahingehend entwickelt, dass eine Inhaltslehre okay ist, sondern was ich erwarte, ist, dass der gleiche Maßstab auch an Männer gerichtet wird. Ja. So, und dass man sagt, du hast hier genauso zu liefern und du musst wissen, wovon du sprichst. Nicht, dass es keine Politiker gibt, die das nicht tun würden, so, ne? Aber es wird vielen einfach viel öfter durchgelassen, so, dass sie durch ihre Männlichkeit schon Kompetenz ausstrahlen. So.
Der Vorteil, wenn du dich vorbereitest, ist, dass du ja das nochmal meist einen anderen Zugang zum Thema findest, Dinge anders verstehst, auch nochmal anders hinterfragst. Also ich brauche ja keine Vorbereitung, wo mir jemand aufschreibt, dass das, was ich schon immer gedacht habe, genau richtig ist. Sondern Vorbereitung dient ja zum kritischen, oder lädt ja ein zum kritischen Diskurs, bevor du mit anderen in den Diskurs gehst. Und dadurch bist du natürlich auch in dem Sinne besser vorbereitet, weil du einfach vielschichtiger nochmal drauf geguckt hast.
Ich finde das sehr spannend. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich glaube, Amina und ich werden auch nochmal eine Folge machen, wo wir wirklich über das Thema Vorbereitung sprechen. Wir haben auch immer mal wieder so Themenfolgen. Wir haben zum Beispiel mal eine Folge gemacht, wie bereiten wir Reden vor, was verdient man eigentlich im Landtag. Also auch mal so ein bisschen spezifischer. Und ich glaube, Vorbereitung ist ein sehr gutes Thema, um sich mal da nochmal ein bisschen zu erläutern und vielleicht auch nochmal von dem...
Ich mich gut darauf vorbereiten.
Ja. Ich gucke hier auch auf die Vorbereitung der schnellen Fragen.
Oh, sind wir schon so weit?
Ja, wir sind soweit und wir müssen auf die Uhr gucken. Heute ist ein sehr durchgetakteter Tag.
Oh ja, das stimmt.
Und deswegen direkt die einfachste Frage vorweg. Wie definiert ihr Erfolg? Also ich kenne die Fragen auch nicht, ich stelle sie einfach direkt. Amina, wie definierst du Erfolg?
Wie definiere ich Erfolg? Wenn man erreicht hat, was man sich vorgenommen hat, ne?
Ja, Monika, würdest du dich dem anschließen?
Zufrieden sein.
Das hätte ich auch, Zufriedenheit. Ich glaube, wenn man irgendwie damit im Reinen ist, das kann nämlich auch echt ein Kompromiss sein.
Nee, ist Zufriedenheit. Ich stehe vor irgendeinem Gebäude in Schleswig-Holstein und weiß, für die Förderung habe ich gekämpft und es ist genau richtig, dass das stattgefunden hat.
Ja. Aber es geht ja auch so an. Ja, das geht ja so. Also genauso haben wir, glaube ich, letztes Mal auch drüber gesprochen, als wir über den Haushalt gesprochen haben, dass ich meinte, wenn man dann bei so Vereinen ist und die dann sagen, okay, wir haben jetzt gerade diesen Ort neu bezogen, weil man politisch dafür gekämpft hat, und dann hat man das erreicht und dann ist man so, okay, das ist irgendwie cool, hier sieht man tatsächliche Veränderungen.
Ja.
So. Und bei dir?
Nee, ich würde Zufriedenheit tatsächlich. Also ich glaube, wenn man irgendwie denkt, ach, gut. Worüber habt ihr zuletzt gelacht? Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil wir ein paar Mal in diesem Podcast gelacht haben.
Ja.
Aber fällt euch da noch irgendwie was Spezielles? Wobei, das ist auch immer schwierig, weil Situationskomik schwer zu reproduzieren
so
ist.
So richtig laut und herzlich gelacht, ja?
Ja.
Ach, ich habe gerade heute Morgen gelacht. Ich hatte meinem Sohn und seiner Partnerin für meine kleine süße Enkelchen so Schüchen gestrickt. Sehen so ein bisschen aus wie Mokassins.
Ja.
Und hatte schon befürchtet, die sitzen vielleicht nicht fest genug. Und heute Morgen kriegte ich dann das Foto und dazu geschrieben, die fliegen immer ab beim Strampeln, hast du noch einen Tipp? Das ist so, was ich denke. Ja.
Ja.
So süßes Spaß haben, sich einmal freuen können, sagen, ja, war ja vorhersehbar.
Ah ja, schön. Ich habe auch die besten Erinnerungen an die Puschen, die ich von meiner Oma immer zu Nikolaus bekommen habe.
Genau.
Und man muss sagen, so als destruktiver Jugendlicher irgendwann so, oh, ich will keine Puschen haben. Und heute, Alter, ist einfach das beste Geschenk, was man machen kann, so Wollsocken, Puschen, Mützen.
Worüber hast du denn zuletzt gelacht jetzt?
Ich erinnere mich da nicht mehr dran. Am Wochenende habe ich mich mit Freundinnen getroffen und das war sehr lustig. Ich würde jetzt aber aus Diskretion gar nicht sagen,
wer das war.
Wer und worüber und über wen, nein, aber das insofern überspringen wir das jetzt. Es sei denn, Amina, du kannst jetzt noch einen Witz erzählen.
Worüber habe ich? Ja, doch. Ich hatte mich mit einer meiner Schwestern gestritten.
Ja.
Über Weihnachten.
Hast du sie ausgelacht?
Ja, nein. Und da haben wir uns so gestritten irgendwie und haben irgendwie drüber gesprochen, wie wir irgendwie die Dinge regeln wollen. Dann hatten wir so eine wirklich kritische Situation und 15 Sekunden später haben wir uns einfach vertragen und haben einfach weitergemacht. Und ich glaube, es lag daran, dass ich gesagt habe, ich gehe irgendwie einkaufen für Weihnachten und sie sich vorgestellt hat, wie ich für sie Fanta kaufe. Ja. Und sie trinkt sehr gerne Fanta. Und dann habe ich gedacht, wow, die kann man schnell überzeugen, indem man ihr verspricht, dass sie was Leckeres zu trinken bekommt. Nee, aber das war eine Situation, wo ich sehr lachen musste.
Stichwort Streit, Stichwort Weihnachten, eine kurze Eigenwerbung. Wie in jedem Jahr veröffentliche ich auch in diesem Jahr eine überarbeitete Version meiner Broschüre, wie man mit Streit und wie man auch mit rechten Aussagen im eigenen Familienkreis umgehen kann. Das mache ich seit 2018, jedes Jahr überarbeitet, auch heute, dieses Mal wieder mit einem Schwerpunkt auch auf Corona. Wie ist es, wenn der Onkel da irgendwelche Verschwörungsideologien anhängt? Also eine kleine Handreichung, wie man auch mit solchen Situationen umgehen kann, weil das ja etwas anderes als ist als in der Politik. Man mag die Leute ja. Also wenn ihr diesen Podcast in der Regel, das ist auch nicht immer der Fall.
Anders als in der Politik.
Ja. Eben. guckt auf meine Homepage, da findet ihr eine Broschüre zum Thema Umgang mit rechten Aussagen am Weihnachtstisch. Die nächste Frage wäre, welcher eurer Freundinnen hat euch besonders geprägt und warum? Vielleicht müssen es auch nicht Freundinnen sein, sondern es können vielleicht auch Personen sein, ja, des öffentlichen Lebens.
Ja, nachher ruft ihr jede zweite Freundin an und sagt, ich habe dich also nicht geprägt.
Ja, genau. Lass uns das mal auf öffentliche, gibt es irgendwelche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die euch besonders geprägt haben?
Also bei mir tatsächlich Joschka Fischer, muss ich sagen,
okay,
weil das ein gnadenlos guter Rhetoriker war und weil er einer war, der Parteitage unglaublich in den Bann nehmen konnte und gleichzeitig natürlich hardcore auch gefordert hat, dass wir uns gedanklich weiter bewegen. Und das war große Bühne.
Sofort.
Amina?
Wie immer werde ich auf diese Frage Barack Obama antworten. Und bei dir?
Ich, mir fällt das schwer, weil ich auch, aber ich glaube, also wenn geprägt im Sinne von Einfluss auf mein Leben, dann würde ich bei mir sagen, eine Mischung aus Hagen Rether, dem Kabarettisten, und Georg Schramm, dem Kabarettisten, weil das so Persönlichkeiten waren, die mich zum einen sehr politisiert haben. In einer Zeit, wo ich mich angefangen habe, mit Politik auseinanderzusetzen, habe ich halt zu Hause irgendwie viel YouTube-Dokus und Videos und so weiter geguckt. Und da waren die Sachen, und bei Hagen Rether zum Beispiel gibt es von 2007, 2008 hat er so ein Silvesterprogramm gemacht. Da ging es um die Spiegel-Titelseiten und wie über den Islam berichtet wurde, dass immer sehr islamfeindlich berichtet wurde. Das war Ausgangspunkt, warum ich später Islamwissenschaften studiert habe, weil ich dachte, ey, so viel Meinung und so viel Ahnung irgendwie zu diesem Thema muslimisches Leben und so und so viel Polarisierung in diesem Bereich, das hat insofern also sehr mich geprägt. Und Georg Schramm sehr stark in den ganzen Dingen, die er zum Thema politische Rhetorik gesagt hat und zum Thema Verteilungsungerechtigkeit in Deutschland. Also das sind zwei Charaktere, die mich auf jeden Fall sehr geprägt haben in meiner Politisierung, in einer Zeit, wo ich nicht parteipolitisch organisiert war, wo es auch keine politischen Gruppen um mich herum gab und so, habe ich mich halt sehr politisiert über YouTube und da habe ich viele Videos von denen geguckt.
Ich dachte, ich weiß alles über dich. Und ich bin gerade komplett entsetzt, weil ich glaube wirklich, ich weiß alles über dich.
Ja. Aber manchmal kommt auch was Neues. Ja. Also guckt euch mal bei YouTube so Videos von Georg Schramm, Hagen Rether an. Ist tatsächlich sehr interessant.
Aber geprägt ist ja was, was sehr tief eigentlich auch sitzt oder ins Leben auch reinschneidet. Ja. Das haben mich tatsächlich meine Großeltern. Er war Pastor. Und die waren von Grund auf bescheiden. Ich habe also selten in meinem Leben so etwas nochmal erlebt an Bescheidenheit, die also wirklich im positiven Sinne, also jetzt nicht negativ Verzicht gelebt haben und darüber nun groß philosophiert haben, sondern einfach eben das, was sie brauchten, gekauft und ansonsten ganz viel Gutes getan, gespendet, eine Welt, wie auch immer. Und dieses Bescheidenheit, fröhlich leben, das hat ja so einen christlichen Ansatz, wobei bei manchen dann mit ihrem C in Parteien oder wo auch immer ich mich ein bisschen wundere, weil das Gegenteil von Bescheidenheit und Bewahren ist. Aber bei meinen Großeltern war diese christliche Bescheidenheit, diese Nächstenliebe aus Überzeugung heraus mit so einem weltweiten Blick, das hat mich mein Leben lang tatsächlich geprägt.
Ich glaube, da sind wir uns sehr einig, dass wir sehr stark die Summe der Prägungen unserer jeweiligen Familienmitglieder in ihrer ganz unterschiedlichen Art und Weise sind. Also sowohl Geschwister als auch Eltern, Großeltern, die alle sehr, sehr viel, glaube ich, so in der eigenen, im eigenen Werdegang hinterlassen haben. Da sind wir uns, glaube ich, sehr, sehr einig. Also Amina redet sowieso in jeder Folge von ihren Schwestern und so weiter. Und ich glaube, das ist etwas, was einen halt einfach bis heute sehr, sehr vorgeformt hat und weiterhin auch formt. Ne?
Ja, total.
Apropos Formen, was habt ihr in dieser Woche mitgenommen?
Du fängst an diesmal.
Oh Gott. Das kann ich nicht, Aminata. Ich kann, Amina, ich kann nicht sagen spontan, was ich in dieser Woche mitgenommen habe.
Das ist immer so.
Ich glaube, eine Sache, die ich mitgenommen habe, das ist eine politische, wo ich sagen muss, die aktuelle Corona-Lage bringt mich so ein bisschen zu dem Punkt, wieder in einem nochmal stärkeren Krisenmodus zu gehen. Das meine ich gar nicht in der Form von irgendwie Kontrollverlust, Panik oder ähnliches, sondern in einer Ernsthaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein, dass man sagt, okay, wir sind gerade in einer Situation, die wieder besondere Aufmerksamkeit und auch eine besondere Auseinandersetzung mit dem Thema Corona und mit der Pandemie bedeutet, war natürlich immer Kernthema und so weiter, aber es ist so, dass die Lage gerade sehr ernst ist. Ich bin davon überzeugt, ist, dass man dann auch ernst darüber reden muss und komme gerade wieder zu so einem Modus, wo ich mir denke, wie zu Beginn der Pandemie, man muss gerade nochmal mehr die Situation kommunizieren. Also was ist gerade die aktuelle Lage? Wo stehen die politischen Debatten und so? Und da möchte ich gerne wieder mehr Fokus auch in den kommenden Tagen drauf legen. Und gleichzeitig aber auch die Weihnachtszeit nutzen, wie sie genutzt werden muss. Aber in dem Sinne der Appell, versucht so viel wie möglich Abstand zu halten und gleichzeitig aber auch Nähe zuzulassen, die ihr braucht. Aber ich glaube, die Lage ist gerade erneut und immer noch sehr ernst, aber erneut stärker ernst, als es im Sommer der Fall war. Und das prägt mich gerade in diesen Tagen, aber nicht in einer panischen Art und Weise, sondern einfach in der Erkenntnis der Herausforderung. Mhm. Amina, was hast du diese Woche mitgenommen?
Was habe ich mitgenommen? Wir hatten am Wochenende eine Sitzung mit Burkhard und Nina und Marc, also das ist der Facharbeitskreis in Politik und Migration, Antidiskriminierung und so weiter. Und wir saßen zusammen und haben da mehrere Tage verbracht. Und ich liebe diesen Arbeitskreis, ja, und ich liebe alle Menschen, die daran mitarbeiten, weil, und ich glaube, das ist halt auch keine Selbstverständlichkeit, ich einfach total dankbar dafür bin, dass ich sozusagen die Anfangszeit meines Parlamentarismus mit diesen Menschen verbringen konnte, weil ich sehr gerne mit denen zusammenarbeite, weil man irgendwie auf einer menschlichen Ebene sehr gut funktioniert, politisch sich sehr nah beieinander ist und aus solchen Momenten heraus halt auch gute neue politische Impulse entstehen. So, wir haben dann halt auch nebenbei auch an solchen Fragen gearbeitet, wie was wollen wir eigentlich in den nächsten 5 Jahren machen, so in dem Bereich in Politik, Migration, Antidiskriminierung. Und immer wenn man die Zeit hat, sich nochmal intensiv neben dem Tagespolitischen mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, dann sprudelt es ja auch so aus einem heraus. So, ich werde in den Ferien noch weiter an dem Wahlprogramm so schreiben und noch weitere Ideen mit einpflanzen lassen. Aber ich habe halt so gedacht, es gibt noch so viel zu tun. Und ich finde, wir haben schon sehr viele gute Impulse in den letzten 5 Jahren in dem Bereich gehabt. Aber ich finde, nichts ist schlimmer, als wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt geht man in die nächste, was heißt, nichts ist schlimmer, ich habe das noch nie vorher erlebt, aber ich glaube, ich hätte es ganz furchtbar gefunden, wenn ich in ein nächstes Mal um ein politisches Amt kandidiere und das Gefühl habe, eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich das mache. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wo die Ideen sind oder so, weil vor 5 Jahren war es so, und das muss ich ändern und das und das und das und das so, und jetzt denke ich immer noch, ja, und das und das und das und das auch noch. Und irgendwie, ja, hat mir das nochmal vor Augen geführt, mit was für coolen Leuten ich zusammenarbeite und ja, das hat irgendwie Spaß gemacht, das fand ich cool.
Was hast du mitgenommen, Monika?
Ja, am Wochenende haben wir total viele nette Begegnungen gehabt, aber haben uns immer nur zu viert getroffen, weil es ist ja nun auch so, ist, dass du das nicht mit so vielen Leuten auf einmal, und was wir nach außen sagen, sollen wir ja auch gerne leben, weil ja eine Ernsthaftigkeit dahinter ist, dass es eben wirklich besser ist, Kontakte zu reduzieren. Und haben dadurch aber auch spontan irgendwie Freunde und Freundinnen besucht, weil wir auch plötzlich irgendwie wieder Zeit hatten. Und es ist eben schön, wenn du dann zu viert zusammensitzt und nicht zu 40 sozusagen, weil du nochmal ganz anders ins Gespräch kommst. Also diese Konzentration auf die kleine Begegnung, die dann intensiver ist, das war war total schön und das hätte es in Corona-Zeiten nicht gegeben. Dann wären wir viel mehr mit Weihnachtsvorbereitung und dies und das und planst noch einen großen Geburtstag oder was auch immer. Fällt ja alles weg. Und dann ist wieder Zeit für die intensivere Begegnung. Und politisch habe ich jetzt natürlich gerade heute nochmal wieder mitgenommen, dass wir vermutlich die Weihnachtszeit nicht so planen können, wie sie mal geplant war, sondern uns einfach darauf einrichten müssen, dass wir tagesaktuell entscheiden müssen und dass wir dabei nicht die Ruhe verlieren dürfen. Wir dürfen uns nicht wuschig machen und wir dürfen auch nicht mutlos werden. Also mir geht es ja auch so, dass ich morgens aufwache und denke, und nicht schon wieder Corona und immer noch Corona und was soll eigentlich Corona? Aber wichtig ist, dass wir die Menschen nicht in die Verzweiflung treiben. Ja. Und es gibt ja viele, die auch dann vielleicht nicht so stabil sind oder auch mal alleine sind. Und dass wir da sagen, wir kommen da raus. Und das ist noch so eine Erkenntnis jetzt auch aus den letzten 2 Tagen, dass wir sehr darauf achten müssen, mit unseren Mitmenschen, Nachbarn, Freundinnen, Verwandten zu reden, also sozial im Kontakt zu bleiben und gleichzeitig große Kontakte zu vermeiden. Und das nehme ich sozusagen nochmal mit aus dieser doch politisch sehr unruhigen und herausfordernden Situation, so wie Lasse, so wie du es beschrieben hast.
Aber das ist auch ein sehr schönes Schlusswort.
Ich möchte noch ein Schlusswort
sagen. Aber nicht ausreichend, deswegen kommt jetzt nochmal Amina Touré. Wir lehnen uns alle zurück und hören zu.
Ja, weil was ganz, ganz Schönes war auch am Wochenende und ich habe das vergessen, weil das Wochenende gefühlt so lang war. Es war ein sehr kinderreiches Wochenende und eigentlich habe ich gar nicht so viele Kids immer in meiner Umgebung. Und bei dieser Facharbeitskreistagung waren die Kids von Nina mit dabei, die so goldig sind und es war so lustig und schön, weil das einfach eine schöne Abwechslung war zu dem ganzen Arbeit. Und dann am Sonntag ist mein Patenkind vorbeigekommen. Ich bin jetzt ja Patentante. Und ich habe sie das letzte Mal gesehen bei meiner Buchpremiere, wo ihr ja auch wart. Da war sie gerade, glaube ich, 2 Wochen alt. Und jetzt habe ich sie halt wieder gesehen. Sie ist riesengroß. Ja.
Die wachsen so unglaublich.
Die wachsen so schnell und die ist so goldig und die ist so süß. Und ihr Bruder war auch mit dabei. Es sind halt die Kids von einem Schulfreund von mir. Und das war so ein schöner Sonntag, weil wir einfach nichts anderes gemacht haben, als sie zu betüdeln. Und was ich wirklich mitgenommen habe für mich ist, dass ich es faszinierend finde, dass Kinder den ganzen Tag essen und trinken. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit.
Essen, trinken und jede Strecke wird gerannt. Ja. Also Kinder gehen einfach nicht. Wo ich mich frage, wann kommt eigentlich der Moment, also wie so einer persönlichen Evolution, dass man sich irgendwie denkt, so, jetzt die Strecke renne ich jetzt nicht, sondern die gehe ich jetzt mal. Und einfach, wie oft man hinfallen kann in dem Alter, ohne dass das irgendeine Relevanz hat.
Und alle bleiben dann immer so stehen, oh Gott, heult sie jetzt. Genau. Und dann so, doch nicht mal.
Nichts passiert, nur aufs Gesicht gefallen.
Ja, genau.
Und es ist sehr beeindruckend.
Fand ich Hammer. Also hat mir sehr Spaß gemacht und war sehr cool, war sehr schön. Und das wollte ich zum Schluss mitgeben. Jetzt darfst du die Folge abbinden, Lasse.
Ja, dazu ist eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich bedanke mich für diese schöne Folge bei euch beiden, dass ihr in meinem Podcast zu Besuch wart. Und ich finde das schön, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Ich wünsche allen eine besinnliche, im Wortsinn besinnliche, schöne, erholsame Weihnachtszeit. Genießt die Zeit mit den Menschen, mit denen ihr sie genießen wollt. Findet zur Ruhe. Und dann freuen wir uns darauf, im neuen Jahr dann auch wieder hier regelmäßig zu hören zu sein. Es wird ein unfassbar aufregendes Jahr. Landtagswahlen, gegebenenfalls Koalitionsverhandlungen. Es gibt also noch eine ganze Menge, die wir hier im Podcast thematisieren werden. Aber das wird super und ich freue mich drauf und ich unterstütze euch gerne auch im Wahlkampf.
Ja, danke, Lasse, dass wir die Folge so abbinden. Euch auch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Vergesst nicht, diesen Channel zu abonnieren, zu kommentieren und zu teilen.
Richtig. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.
Din, din, din. So, wir auf die Minute, genau, 15:19. Ich dachte, wir haben eine Stunde oder ich...
Du hast es genau richtig gemacht, Lasse.
Das macht ja aber nett.
Ja, das ist ganz entspannt.
Sommer, ne? Mir macht es auch echt Spaß und funktioniert gut und irgendwie hat man so nochmal einen anderen...